und läuft.
Okay. Mhm. Also ich möchte heute über das Thema sprechen, was schon angekündigt worden ist, Scheidung und Wiederheirat. In vielen christlichen Gemeinden kennt man sich ja gut aus in der Bibel und scheinbar gibt es zwei wichtige Gesetze dort, die zu beachten sind. Man darf nicht scheiden, auf keinen Fall. Und man darf Geschiedene auch nicht wieder heiraten oder Geschiedene sollen nicht nochmals heiraten. Das findet man in irgendeiner Weise, wenn man Bibelstellen aus dem Zusammenhang herausnimmt, so auch wieder in der Bibel. Aber man muss auch sagen, von Erfahrung her, dass Leute, die sich strikt daran halten, oft kein freudvolles Leben haben. Da müssen, sind also welche verheiratet und das ist total schief in der Ehe. Ich nenne jetzt mal Extremfälle. Der Mann schlägt die Frau, ist ein Alkoholiker, missbraucht die Kinder vielleicht. Das sind die schlimmsten Fälle, aber auch sonst. Es ist Unfriede da von vorne bis hinten und nichts hilft und keine Belehrung und Ermahnung und Gebet. Und es ist die Hölle auf Erden. Ich kenne sowas von Gesprächen her, dass es solche Ehen gibt. Und da fragt man sich irgendwie unwillkürlich, kann das Gottes Wille sein? Hat er das so wirklich gewollt, dass man so ein Leben aushält? Und ist das das Kreuz, was mir aufgebunden werden soll als Christ, das ich zu tragen habe? Und genauso ähnlich ist das auch mit der Problematik, wenn jetzt Geschiedene da sind und man sagt, sie sollten nicht heiraten. Wer so geschieden ist, weiß, dass es verbunden ist, wenn das über Jahre hinweg geht, mit großer Einsamkeit. Und irgendwie ist das Verlangen im Herzen wie natürlich angelegt. Man möchte Gemeinschaft haben, man möchte mit einem Partner zusammenleben, aber man darf nicht. Man will ja ein gehorsamer Christ sein. Und auch hier ist die Frucht, die herauskommt, Leid, Unfreude, Leid, weil es so groß ist. Und weil ich das von manchen Fällen so gesehen habe, sind mir selber Zweifel gekommen und dass ich sagte, steht es wirklich so in der Bibel, wie meint die Bibel das auch im Zusammenhang? Aber ich wusste selber nicht so eine richtige Antwort darauf, bis dass wir mal bei einer Konferenz in Toronto waren und die haben einen riesen Büchertisch, verkaufen viele Bücher. Und da fiel mein Auge, das Auge von der Kugel. Immer wenn ich sage mir, dann sagt ganz schnell, das ist die Kugel.
Ich erinnere ihn dran, mein Auge.
Auf einem Buch, auf Englisch heißt das Divorce and Remarriage und das ist genau unser Thema. Da dachte ich, das ist ja interessant, denn hier steht, was die Bibel dazu sagt. Ja, also das habe ich mir gekauft und das durchgelesen und da sind ganz viele neue Erkenntnisse auch gekommen, die sehr wichtig sind. Und es geht hauptsächlich darum, dass ich diesen Inhalt dieses Buches euch weitervermittle, was dort nun auch geschrieben steht. Zunächst einmal möchte ich schon sagen, dass es gefährlich ist, Bibelstellen aus dem Zusammenhang zu nehmen und zu sagen, ich muss mich daran halten, ob ich darunter leide oder nicht. Und ich verstehe sie zwar überhaupt nicht, warum Gott es so schlecht mit mir meint, aber man führt sie durch, weil man einfach gehorsam sein will. Es gibt andere Bibelstellen und die sagen aus, das Wort alleine, die Bibel hier, das kann töten. Und erst wenn man das Wort beleuchtet durch den Heiligen Geist, das richtige Verständnis dafür hat, dann bringt das Leben. Und ich glaube, dass manche schweren Missverständnisse auch in Gemeinden sind, weil man zu sehr nur das Wort sieht und überhaupt nicht nachfragt, gibt es einen Sinn, ist ein Zusammenhang mit dem Wesen Gottes auch da, den ich erkennen kann. Man tut stur nur das Wort ausführen und im Grunde erleidet man Missverständnisse. Jetzt sprechen wir über Scheidung, über Wiederheirat, aber es gibt ähnliche Themen, die auch so gelagert sind, wo sich manche Leute, die nur einen Text aus dem Zusammenhang rausnehmen und stur das beachten wollen und die kommen dann unter leidvolle Erfahrung, in leidvolle Erfahrung. Zum Beispiel, wenn man das zu sehr so auslegt, die Sache, die Frau hat in der Gemeinde den Mund zu halten, nicht so irgendwie so ähnlich, sag's jetzt mit meinen Worten, schlitzt da drin. Und wenn man nicht weiß, wie das Umfeld, warum das da steht und wie die Zusammenhänge waren, dann beraubt sich eine Gemeinde der vielen Kräfte, die in die Gemeinde gegeben sind, durch das, was Gott auch in die Frauen gelegt hat. Aber weil sie nicht dürfen, man will ja gehorsam sein, dem Wort Gottes wird es abgeschnitten und die Gaben, die Gott auch auf diese Weise in die Gemeinde gesetzt hat, werden nicht genutzt. Nun, heute ist das Thema Überscheidung und nicht über die Rolle der Frau. Wenn das ein Interesse sein sollte, damit habe ich mich auch befasst, kann ich auch darüber noch mal berichten, wie ich meine, dass die Bibel es meint, dass die Frau, ob sie schweigen soll oder nicht in der Gemeinde. Ich finde das immer gut, dass wenn solche Fragen da sind und ich komme mit dem Text, ich verstehe ihn einfach nicht. Da ist eine Forderung in der Bibel und so wie in diesem Fall, die Erfahrung spricht dagegen, es wird Leid und statt Freude und Frucht und die Frucht des Heiligen Geistes produziert und ich weiß nicht, warum das so ist, dann täte es gut, diesen Bibeltext, der das aussagt, nach drei verschiedenen Gesichtspunkten nochmal neu abzuklopfen. Ich warte jetzt nochmal.
Das läuft weiter.
Mach weiter. Und zwar zunächst einmal sollte ich mich kümmern um die richtige Übersetzung. Nicht immer, in allen Fällen hat zum Beispiel Luther, weil er selber nicht in allen Punkten verstanden hat, wie es gemeint ist, das richtige Wort gefunden der Übersetzung. Und das führt zu Irreführungen. Man sollte also sich vielleicht mehrere Übersetzungen nehmen. Ich habe sogar zu Hause eine Interlinear-Übersetzung, Griechisch ins Deutsche, Hebräisch ins Deutsche. Und das ist mir in manchen Fällen auch eine Hilfe gewesen, um dann herauszufinden, was nun wirklich, wie es ursprünglich auch gemeint war in der Bibel. Amen. Dann das Zweite, was wir machen sollten, ist, man sollte nach der Übersetzung sich vielleicht den ganzen Zusammenhang durchlesen. Wie ist das gemeint? In welchem Zusammenhang steht irgendwie eine Bibelstelle, dass ich es richtig verstehen kann? Sollte auch das Gesamtumfeld aller Bibelstellen einfach kennen, denn das glauben wir alle wohl, die wir hier am Tisch sitzen, die Bibel widerspricht sich nicht. Also das kann unmöglich sein, dass da etwas ist, was an einer anderen Stelle genau das Gegenteil behauptet wird. Dann habe ich das nur nicht richtig verstanden und eingeordnet. Da müsste ein Fehler bei mir liegen im Verständnis. Also müsste ich die gesamte Bibel Aussagen dazu betrachten und mit in Betracht ziehen. Und also Übersetzung und dann noch etwas. Es tut sehr gut in vielen Fällen, und das ist genau auch bei unserer Frage so, wenn man etwas die Zeit kennen würde, in der die Geschichten auch des Neuen Testamentes oder von Paulus, wie sie stattgefunden haben. Wie war damals das Verständnis über Heirat, über Scheidung gewesen? Da gab es ja schon Meinungen und es gibt andere Quellen, wie auch die Bibel, viele Überlieferungen, die heute erhalten sind in Schriften, wo genau drin steht, die und die Lehre gab es. Zum Beispiel, wir kennen ja, dass die Juden noch den Talmud haben. Das ist ja eine erweiterte Auslegung noch der Bibel in vielen Einzelheiten, enthält noch viel zusätzliche Gesetze, aber darin lebten früher die Menschen. Und für die war nicht nur das, was hier geschrieben war, als Wort wichtig, sondern auch der Talmud. Und das kannte auch Jesus. Jesus hatte bestimmt diese Auslegungen der hohen Priester auch gelesen und kannte sie und bezog sie in seinen Erklärungen mit ein, um dann den Zusammenhang für seine Zuhörer besser darstellen zu können. Also wenn man das Umfeld kennt, wo etwas gesagt, gesprochen worden ist, und dazu hat gerade das Buch mir sehr geholfen, das etwas zu erleuchten und zu sagen, was es damals für Meinungen gab und Lehren, verschiedene Lehren und worauf Jesus in Wirklichkeit eingegangen war, das hilft im Verständnis dann weiter. Ja, ich möchte mal so anfangen, mal alles von der Bibel beleuchten, was die Bibel sagt über zunächst mal Scheidung. Und ich fange beim Alten Testament an. Und wisst ihr auch, dass es keine einzige Bibelstelle gibt im ganzen Alten Testament, dass Scheidung verboten sein soll. Das ist also nicht im Alten Testament, das taucht erst im Neuen Testament auf. Und tatsächlich weiß man auch von anderen Schriften her, dass die Leute sehr schnell geschieden haben. Man hat immer dazu den Ausdruck gewendet, ich tue es mal auf Deutsch bringen, wie es im Hebräischen steht beim Alten Testament, der Mann hat seine Frau entlassen. Und das war also teilweise so, dass das also sehr schnell erfolgte. Wenn die Bratkartoffeln nicht heiß genug waren, Frau wurde entlassen.
Wenn sie verbrannt waren, auch.
Wenn eine Frau eine andere attraktive erschien und so weiter und ich wollte die Liebe heiraten, dann ließ ich die alte sausen und sie konnte dann gehen. Und dann und sie hatte damals so eine geschiedene Frau, also die Männer hatten auch viel mehr Rechte sich selber genommen. Das ist jetzt beschriebene Sitte, nicht unbedingt das, was in der Bibel steht, aber so war es früher, ist zur Zeit des Alten Testamentes. Der Mann nahm sich alle Rechte, er konnte der Frau sagen, du musst gehen, ich will dich nicht mehr weiter haben, du bist mir überdrüssig, und dann musste die Frau ziehen. Und das Dumme war, dass die Frau dann keinerlei Rechte hatte. Sie konnte sie nicht ausweisen. Sie galt als wie verheiratet noch nach außen hin. Es gab ja nicht so ein Standesamt, wo man alles so offiziell mit Siegel machen musste. Und von anderen Leuten wurde sie nicht mehr angefasst und berührt. Das ist ja, eigentlich gehört sie ja zu dem oder so etwas. Und sie waren wie isoliert, solche Frauen auch gewesen. Und der Mose hatte, um dem da eine Regelung hineinzubringen, etwas eingeführt, und er hatte gesagt den Männern, wenn ihr schon eure Frauen wegschickt, dann gebt ihr wenigstens einen offiziellen Scheidebrief mit, dass nach diesem Scheidebrief ihr euch ausweisen könnt, ihr wart verheiratet, jetzt seid ihr aber entlassen. Und dieser Scheidebrief hatte einen Vorteil für die Frau. Sie waren im Grunde frei, auch neu zu heiraten mit diesem Scheidebrief, weil jeder danach lesen konnte, aha, offiziell geschieden, weggeschickt, gehört nicht mehr zum Mann, sie ist frei und man kann sie auch neu heiraten. Das war also ein gewisser Fortschritt für die Frau selber, aber der Mann nahm sich nun damals doch alle Rechte, die er hatte. Das mit diesem Scheidebrief, denn jetzt nenne ich mal die erste Bibelstelle, das steht drin in 5. Mose 24, die Verse 1 bis 3, wo der Mose das dann sagte und das anempfahl, man sollte doch den Frauen diesen Scheidebrief mitgeben. Ich möchte noch etwas mal dazu nennen, was auch fürs Verständnis sehr wichtig ist. Oftmals, ich bin noch immer beim Alten Testament, wird der Begriff gebraucht der Witwe. Wir sollten besonders für die Waisen und Witwen da sein, sie versorgen und so weiter. Witwe hieß damals nicht etwa die Frau, wo der Mann gestorben ist, sondern Witwe war eine alleinstehende Frau, auch wenn sie verlassen ist von ihrem Mann, auch geschiedene Frauen. Sie hatten denselben Begriff Witwe, den sie auch trugen. Also wenn da Fürsorge anempfohlen war, kümmert euch um die Witwen, waren solche geschiedene Frauen damals mit gemeint. Das schiebe ich nur mal so mit ein, einfach damit man das wissen kann. Also während der Frau, der Mann damals alle Rechte hatte, konnte die Frau wegschicken, wann er wollte, hatte die Frau kaum Rechte und konnte kaum aus einer bestehenden Ehe von sich aus auf ihren Wunsch jetzt heraustreten. Und jetzt nenne ich Ausnahmen. Und das sind wieder Bibelstellen, die ich hier mit zitiere. Zum Beispiel, wenn ein Mann eine neue zusätzliche Frau geheiratet hat. Er hatte eine gehabt, fand eine andere auch gut und attraktiv und begehrenswert. Er hat diese genommen. Damals war das irgendwie erlaubt, nicht? Wir wissen das ja von vielen Bibelstellen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er hat die alte Frau so verstoßen, dass er sagte, kümmere dich um dich selber, ich habe jetzt eine neue Frau, ich sorge mich um die. Oder er sagte, komm, ihr beiden, gehört ins Haus, vielleicht Aufgabenteilung, der eine putzt den Boden und der andere sorgt sich für die Kinder, ich weiß nicht wie. Aber sie hat ihre zwar Aufgaben, aber auch die Rechte im Haus behalten. Auch die Möglichkeit gab es damals für den Mann, sich dazu zu entscheiden, was er macht, wenn er eine zweite Frau nahm. Und für den Fall, dass der Frau jetzt alle Rechte entzogen worden sind und der Mann sie einfach weggeschickt hat, aus dem Grund, weil er eine andere Frau geheiratet hat, also Polygamie, dann hatte die Frau das Recht, den Mann offiziell zu verlassen, als geschieden zu erklären, aber das war erlaubt für sie, diesen Schritt zu tun. Nicht? Vorher sprach man nur von der Möglichkeit, der Mann konnte die Frau wegschicken. Das war ein Grund für die Frau zu sagen, ich möchte mich scheiden lassen, und das war zuerkannt. Das steht in 2. Mose 21, Vers 11. Also wenn sie keine weitere Versorgung bei einer zusätzlich geheirateten Frau hatte. Die Ehescheidung ist in ganz bestimmten Fällen auch dem Mann untersagt worden, damals nach dem Alten Testament. Heute leben wir in einer ganz anderen Zeit, auch im Neuen Testament, aber weil wir beim Thema sind, solltet ihr das mal nur zur Kenntnis nehmen. Das eine ist, es gab mal Folgendes, dass ein Mann seine Frau nicht mehr attraktiv fand, aber er wollte und konnte es nicht so sagen, du gefällst mir nicht, ich habe jetzt eine andere, sondern er hatte sie falsch beschuldigt. Und das kam vor, heute noch bei Moslems soll das auch vorkommen, die schlimmste Beschuldigung für eine Frau ist, ich habe das nicht gewusst, als ich dich genommen hatte, warst du keine Jungfrau mehr. Also wenn das stimmt, dann ist das damals wirklich ein triftiger Grund gewesen. Aber wenn das nicht stimmt, und oft war das ein Vorwand des Mannes, um das nur so zu behaupten, um die Frau loszuwerden, dann gilt die Ehescheidung nicht, dann durfte er sie nicht aussprechen. Wenn das zutage trat, wenn das also sie beweisen konnte, ihre Unschuld und so weiter, dann, das steht in 5. Mose 22, die Verse 13 bis 19. Es gibt noch einen Grund, wo eine Scheidung nicht erlaubt war. Und zwar, wenn ein Mann vor der offiziellen Heirat Sex mit einer Unverlobten, also einem jungen Mädchen gehabt hatte, dann musste er um ihre Hand anhalten und sie dann auch heiraten und für sie sorgen. Und diese Ehe durfte nicht mehr geschieden werden. Es war irgendwie ein besonderer Schutz auch für das Mädchen. Und das war, steht in 5. Mose 22, die Verse 28 bis 29. Und dann gibt es einen dritten Grund, weshalb wann eine Scheidung nicht erlaubt ist. Und zwar, sie steht in Malachi 2, Vers 16. Und wenn man den ganzen Textzusammenhang, auch die Verse vorher liest, ich sage es jetzt mit den eigenen Worten, was man dort wiederfinden wird, wenn ein Mann eine ausländische, damals galt, heißt ausländisch immer auch heidnische Frau, also eine Frau gefunden hatte, wollte die heiraten, hatte aber schon eine alte Frau. Und wenn er das als Grund nehmen wollte, ich habe eine neue Frau, das durfte nicht sein. Er durfte sich von der alten Frau nicht scheiden lassen. Ja, im Grunde war die Heirat mit der ausländischen Frau auch schon eine Sünde. Es gibt auch dafür Bibelstellen. Aber vor allen Dingen war das kein Grund, um dann sich zu trennen von der alten Frau. Das wurde nicht anerkannt, das durfte nicht sein. Da war das Gesetz dagegen. Also eine ausländische Frau durfte man früher nicht heiraten. Malachi 2,16 hatte ich eben genannt. Im Vers 11 ist, wenn man den mitliest, dann wird der ganze Zusammenhang klar, den ich eben nannte. So, das ist Altes Testament. Und jetzt kommt das Neue Testament, was dir das über Scheidung sagt. Also ich will es mal allgemein sagen, weil es nur Ausnahmen jetzt noch gibt, auf die ich extra eingehe. Im Allgemeinen plädiert Jesus dafür, dass er sagte, man sollte nicht scheiden. Aber es gibt Ausnahmen und darüber komme ich noch zu sprechen. Er zitiert das in folgender Weise, als er mal zur Rede gestellt worden ist. Und dann wurde gesagt, ja, der Mose hat uns gesagt, wir könnten Scheidebriefe geben. Ja, und jetzt auf einmal nicht und warum? Und dann sagte Jesus zur Begründung dazu, ganz früher am Anfang war das nicht gewesen. Das hat Mose so getan, wegen eurer Herzenshärte hat er nachgegeben. Ist er Kompromisse eingegangen. Ob sich damit Mose vor Gott schuldig gemacht hat oder nicht, das ist jetzt dessen Sache. Das will ich nicht drüber urteilen und richten. Aber Jesus hat das so erklärt. Eigentlich war von Anfang an das nicht so gedacht, dass eine Scheidung da sein sollte, sondern Gott hat Mann und Frau zusammengefügt und wir denken schon an die Schöpfungsgeschichte auch von Adam und Eva und jetzt kommt noch ein sehr interessantes Wort. Luther übersetzt das so, die Eva wurde geschaffen als Gehilfin für den Adam. Auch das wird wegen einer im Grunde fehlerhaften Übersetzung von Luther oft falsch verstanden. Gehilfin, da denken wir Männer gleich daran, ja, die kann uns die Hausschuhe ranschleppen, wenn wir von Arbeit kommen, die Zeitung bringen, das Bier öffnen und so weiter und hinstellen. Das heißt, Gehilfin ist überhaupt nicht mit gemeint, sondern es, dieses Wort hat eine Mehrfachbedeutung, wo wir das übersetzen mit Gehilfin. Es heißt im Grunde, sie ist darin dem Adam eine Hilfe gewesen, indem sie seine Unkomplettheit komplettiert hat. Also sie hat ergänzt das, was ihm gefehlt hatte. Und so sollte es auch in einer guten Ehe sein. Wir sind mit Absicht von Gott so gewollt sehr, sehr unterschiedlich geschaffen. Also manche ärgern sich ja drüber und meinen schon, das alleine wäre ein Scheidungsgrund. Dem ist nicht so. Das ist Absicht Gottes. Wir sind unterschiedlich, aber wir sollen uns in diesen Unterschiedlichkeiten ergänzen. Das ist der Plan Gottes. Darin ist Eva eine Hilfe gewesen für den Adam, weil sie ihn jetzt komplett gemacht hatte. Sie und er zusammen. Sie hatten die Gaben, die Gott für den Menschen vorgesehen hat. Ja, und darauf im Grunde bezieht sich Jesus, als er sagte, das war am Anfang nicht so. Damals war es gemeint, die Frau ist dem Mann zugegeben, sie sollten eine Gemeinschaft bilden, damit auch eine Ehe bilden und sie sollten sich gegenseitig ergänzen. So war das also am Anfang eigentlich gedacht bei der Schöpfungsgeschichte. Es gibt drei Gründe, die sehr deutlich sind, die für die Ehescheidung, für die Möglichkeit einer Ehescheidung auch nach dem Neuen Testament möglich sind. Teilweise hat er sogar Jesus selber gebraucht, sonst der Paulus. Einmal ist es der Tod des Partners. Wenn also der Partner gestorben ist, ist der andere Teil frei auch zur Wiederheirat. Also das ist damals, jetzt gehe ich auch auf die Zeit, damals so verstanden worden, damit war die Person frei, konnte wieder heiraten und das war also, sie waren getrennt. Es heißt ja auch heute in unserem Spruch, bis der Tod uns scheidet. Also der Tod ist ein Ende der bestehenden Ehe, etwas Neues kann danach beginnen, es tut mich nicht zwingen, irgendwie dieser Tod, dass ich sage, von jetzt an darf ich nie mehr und sonst was alles, nicht? Also das ist ein Grund einer Trennung. Der zweite Grund ist Ehebruch eines Partners. Das wird von Jesus selber genannt, in Matthäus 19, Vers 9 hatte ich euch vorher die Stelle genannt, Tod des Partners steht in Römer 7, die Verse 1 bis 4. Ehebruch eines Partners. Ehebruch heißt also, dass Geschlechtsverkehr da war mit jemandem anderen außerhalb der Ehe. Und das ist also auch ein Scheidungsgrund, der selbst von Jesus gleich anerkannt worden ist. Und das Dritte, das ist das Folgende, wurde von Paulus mal genannt. Es kam ja oft vor, dass bei einer Ehe, früher waren ja alle so praktisch Heiden und wurden dann so langsam Christen, wenn sie in die Gemeinde kamen. Ja, und jetzt nenne ich mal das Beispiel, dass eine Frau, sie ist Christin, aber ihr Mann ist noch kein Christ, der ist ungläubig. Jetzt leben sie zusammen als gläubig und ungläubig. Und was tun? Also das ist nicht so, dass man sagt, dass der gläubige Teil sagt, also es geht nicht mit dem ungläubigen Teil, das ist ein Grund zur Scheidung. Im Gegenteil, da steht drin, das alleine reicht nicht, der Ehepartner ist mitgeheiligt, dadurch, dass du in der Heiligung lebst von Gott. Aber wenn der ungläubige Partner das nicht ertragen will und kann, wenn er sagte, also ich mache dir die Hölle heiß, du darfst nicht in die Gemeinde, die Kirche gehen oder sonst etwas und er ist dagegen und er lässt dem nicht die Freiheit, der ungläubige Partner, und er möchte sich deshalb auch scheiden lassen, dann soll das geschehen, dann ist das gut und auch rechtmäßig und Paulus heißt also in diesem Fall gut, das steht in 1. Korinther 7, Vers 15 drin. Nach diesen Versen, die ich eben gelesen habe, also die Ausnahmen einer Scheidung, da ist wirklich damals nach dem Verständnis die Frau frei oder der Partner, der Mann, frei gewesen, auch für eine Wiederheirat. Da gab es gar keine Diskussion, sondern Scheidung heißt dann, ich bin offen für jemand anderes. Das wurde damals auch so verstanden.
Bei dem letzten Punkt, wenn ich mal kurz nachfrage, ja. Wer darf dann die Scheidung betreiben, der heidnische Partner, der es nicht ertragen kann, oder auch der Gläubige,
nein.
Der jetzt sagt, Mensch, das ist...
Nein, im Grunde so der Heidnische, dass er sich damit nicht zufrieden gibt und dass er sagt, so kann ich mit dir nicht zusammenleben.
Ja.
So, und jetzt gibt es Bibelstellen, die auch nach Meinung des Buches, dem ich mich aber weitgehend anschließe, wo ein falsches Verständnis oft bei uns sich eingeschlichen hatte und wir müssen die richtig analysieren von der damaligen Zeit und ich will auf einige Bibelstellen über Scheidung jetzt eingehen. Und eine sehr wichtige Bibelstelle ist Matthäus 19, die Verse 3 bis 11. Vielleicht lese ich sie trotzdem einmal vor, denn da wollen wir etwas darüber sprechen. Matthäus 19, 3 bis 11. Da traten die Pharisäer zu Jesus und versuchten ihn und sprachen, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, der schuf sie doch als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und da fragten sie, warum hat denn Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben, um sich dann von ihr zu scheiden? Und er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruch, hier ist diese Ausnahme also genannt, die ich eben schon ansprach, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Jetzt kommt schon die erste Korrektur der Übersetzung hinein, wo es nicht ganz genau ist. Das muss richtig heißen vom Sinn her, wer sich von seiner Frau scheidet, nicht und heiratet eine andere, sondern um eine andere zu heiraten. Um eine andere zu heiraten, der bricht die Ehe. Da sprachen seine Jünger zu ihm, steht die Sache eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist es nicht gut zu heiraten und so weiter. Also soweit wollte ich euch das nur mal vorlesen und jetzt kommt etwas sehr Interessantes, was man herausgefunden hat wissenschaftlich aus der damaligen Zeit heraus. es kursierten zur Zeit Jesu zwei verschiedene Auslegungen, Schulen der Auslegung von der Tora. Und die eine, das war ein Rabbi Hillel, der das vertreten hatte, und so etwa die Hälfte der Juden glaubte, dass er recht hätte, und die andere Hälfte, die neigte dem anderen zu. Dieser Hillel, der hat Folgendes gesagt, der hat ausgelegt, was ist ein Scheidegrund, dass man sich scheiden kann von einer Frau. Und zwar, es steht ja in der Mosestelle, die ich eben schon genannt hatte, wo man einen Scheidebrief geben kann, wenn die Frau etwas Schändliches getan hatte, in den Augen des Mannes. Nun gut, man kann alles als schändlich betrachten, also das ist ja so ein Gummiparagraf. Und jetzt, da fängt genau die Auslegung auch an, dass da die Leute kamen und haben dann gesagt, das und das ist drunter verstanden, und der andere sagt, nein, genau was anderes und so. Und da kam die Uneinigkeit und die verschiedenen Lehren dann auf, was ist das Schändliche, was ist der wirkliche Scheidungsgrund. Also der Hillel, der sagte, schon bei Nichtigkeiten, schlechtes Aussehen der Frau, sie hat sich morgens nicht gekämmt beim Aufstehen, Fehler im Haushalt, sie ist kinderlos geblieben, alles das zählt, alles was dem Mann missfällt, das wäre schon Grund einer Scheidung. Und der andere, Rabbi Shammai heißt der, der hatte Folgendes ausgelegt daraus aus dem Text von Mose, von damals 2. Mose: Die Scheidung darf nur bei sehr triftigen Anlässen sein, wie Ehebruch oder so etwas. Also da muss schon etwas Triftiges sein und nicht nur, also dass man sagt, praktisch aus jedem Grund heraus. Und wenn man das nicht weiß, dann überliest man eine Passage, die wirklich sehr bedeutungsvoll ist. Denn hier in dem Vers 3 steht das Folgende: Da hatten sie ihn gefragt, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund, oder man kann auch übersetzen, aus irgendeinem Anlass, aus jedem Grund, sich von seiner Frau entbindet. Im Grunde hatten sie gefragt, was hältst du von der Lehre von dem Rabbi Hillel, der das ja so... Nicht Hillel, ja doch Hillel, der das so gesagt hatte. Das war die Frage, das kannten sie, und sie hatten ihn gefragt, was hältst du davon? Und Jesus hat im Grunde in seiner Antwort gegeben, so ist das nicht gemeint. Also das müssen triftige oder schwere Gründe sein. Er hat Stellung genommen zu einer der Theorien und hat die eine verworfen und die andere praktisch gesagt, das ist dann ein annehmbarer Grund. Das müssen wir wissen, denn sonst würde man sich fragen, warum steht so was Verrücktes hier, was ich überhaupt nicht verstehe? Ist es erlaubt, dass sich das Mann, es müsste doch sonst heißen, sich scheidet von der Frau? Aber hier steht, aus irgendeinem Grund. Und das war genau die Theorie von diesem einen Hillel. Und das ist gemeint, und Jesus gibt daraufhin die Antwort. Das ist natürlich schon mal sehr wertvoll, dass wir das wissen, wie das, in welchem Zusammenhang das damals gemeint war. Also Jesus verurteilte nicht unbedingt das damaligen Gebrauch und das Gesetz, sondern er nahm Stellung zu einem dieser Lehren, das eine sei falsch und das andere, das wäre dann doch richtig. Letzten Endes hat er ja selber gesagt, bis auf Ehebruch, und hat das damit also schon gesagt, es gibt Ehescheidungsgründe, aber das ist nicht irgendwas. Jetzt möchte ich mal wieder ein bisschen ausholen zu einer besonderen Frage. Wir kennen ja die Sache, dass... ganz am Anfang bei der Schöpfungsgeschichte gesagt hat, du sollst, und da hat sich Jesus auch darauf bezogen, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Darauf möchte ich jetzt ansprechen. Und es ist wirklich die Frage, hat Gott jede Ehe, ist die wirklich von Gott gewesen, die zustande kommt? Gibt es auch Ehen, die geschlossen werden, die nicht im Willen Gottes sind? Denn auch da könnte man gleich ansetzen und sagen, ja, also die sind vielleicht eher in Frage zu stellen, die nicht im Willen Gottes sind, als diejenigen, die im Willen Gottes sind. Ich möchte also mal speziell über diese Frage noch darüber etwas eingehen und Folgendes sagen. Wieder das Alte Testament. Im Alten Testament war nicht jede Ehe erlaubt und anerkannt auch von Gott als eine Ehe. Auch wenn die Menschen oft das eingegangen sind und sagen, wir sind von jetzt an verheiratet, wir produzieren Kinder, dies und das. Aber Gottes Wille sagte eindeutig, das ist nicht eine Ehe, die von mir ist. Und das war, weil man mit heidnischen, ausländischen Frauen Umgang hatte. Das war damals im Alten Testament das. Und eigentlich finden wir etwas Ähnliches auch wieder im Neuen Testament. Ihr kennt die Stelle, die steht in 2. Korinther 6, Vers 14. Und zwar, wir sollen keine Ehen im Grunde mit Ungläubigen schließen. Und da steht das so im Bildgebrauch, nicht in einem gemeinsamen Joch gehen, das ist hier bildhaft das ausgedrückt. Aber, und das größte gemeinsame Joch, das ist eine Ehe, die man tragen kann mit einem anderen Menschen. Und da steht eindeutig, wir sollten das nicht tun. Das ist der Wille Gottes. Also es gibt Eheschließungen, die sind im Willen Gottes und andere sind es im Grunde nicht. Und dann gibt es noch eine interessante Formulierung in 1. Korinther 7, Vers 39. Und zwar, da wird gesagt, dass es Ehescheidungen gibt, und das sind solche, die von Gott auch anerkannt werden, die im Herrn geschehen. Seltsamer Ausdruck, aber ihr könnt selber raten, rätseln, was sollte das bedeuten. Ich lese am besten die Stelle mal vor. 1. Korinther 7, 39. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschläft, ist sie frei. Gut, das hatten wir gehabt, dieses Thema. Ist sie frei, übrigens frei auch zu heiraten. Nicht? So, das hatten wir. Wen sie will, nur, sie darf neu heiraten, nur eine Einschränkung, dass es in dem Herrn geschehe. Ja, also das lässt vieles offen, dass man jetzt fragt, was ist eine Eheschließung in dem Herrn? Eins ist bestimmt nicht so gewollt, dass Gläubige mit Ungläubigen heiraten, das hatten wir schon gehabt. Kann man das auch erweitern? Gibt es auch sonst vielleicht Eheschließungen, wo Gott eigentlich sagt Nein und ich habe mich darüber weggesetzt und sagte, mein Verliebtsein ist größer, mich interessiert nichts anderes. Ich lasse das mal offen, weil ich da selber keine richtige Antwort weiß. Aber immerhin ist interessant, diese Bemerkung, dass eine Einschränkung ist. Er kann wieder heiraten, aber es muss im Herrn geschehen. Was bedeutet das? Vielleicht zeigt uns das Gott, wenn wir in dieser Situation sind, dass wir darum beten können, dass uns Gottes Geist das auch erklärt. Dann möchte ich auf eine zweite Bibelstelle eingehen, die oft missverstanden wird. Matthäus 5, Vers 32, muss ich die auch vorlesen. Vers 32, ja, 5 Vers 32, wo haben wir Vers 32? Da steht drin, ich aber sage euch, sagt Jesus, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Das ist wirklich, wenn wir jetzt unsere Vernunft mal einsetzen, nicht ganz verständlich. Wenn ich mich doch scheide, ist die Scheidung da, die Ehe ist kaputt, sie besteht nicht mehr. Das ist doch unser Verständnis. Wie kann dann noch da stehen, der macht, dass die Frau die Ehe bricht? Das ist nicht verständlich, nicht? Wenn wir das so übersetzen. Hier wird ein Schlüssel genannt, wie man verstehen könnte, in dem Folgendes gesagt wird in diesem Buch. Das griechische Wort für scheiden ist dasselbe Wort wie von trennen. Dasselbe Wort. Wir unterscheiden es sehr, ob ein Mann sich von seiner Frau zeitweise trennt oder ob er sich ganz scheidet. Es wird hier ausgelegt, indem da gesagt wird, das kann nur nach dem Zusammenhang so sein, dass hier die Trennung gemeint ist, wenn ein Mann sich zurückzieht für eine Zeit lang und lässt die Frau, und das kann sogar gut sein. Manchen Ehen tut das gut, dass sie sich besinnen mal und wenn sie dauernd im Krach leben, dass sie mal eine Zeit auseinander sind. Also so eine Trennung, das soll laut der Auslegung dieses Buches hier gemeint sein. Und dann bekommt es auch einen Sinn. Dann ist sie ja noch verheiratet. Sie ist zwar in Trennung von ihrem Mann, aber dann bringt er die Frau automatisch, wenn er sie wegschickt und sagt, geh du mal zu deinen Eltern und so, fahr du mal weg. Dann bringt er ist dran schuld, er bringt sie dann in Versuchung, Ehebruch zu treiben. Denn alleine, wenn man es gewohnt ist, wie das so schön ist, immer mit dem Sex und hat einen Mann dabei und so weiter und auf einmal fehlt er, wenn er sie wegschickt, auch wenn es nur eine Trennung ist, er trägt die Verantwortung für sie, denn sie wird in Versuchung geführt. So wird das hier ausgelegt. dann kriegt das einen Sinn auf einmal, nicht? Warum der Mann jetzt angeschwärzt wird, er trägt die Verantwortung, nicht, dass die Frau in Versuchung geführt wird, Ehebruch zu treiben auf diese Weise. Und dann, weil sich das immer auf Trennung bezieht, das ganze Vers, wenn einer jetzt rangeht an so eine Frau, die nur getrennt lebt, nicht geschieden ist und will die heiraten, ja, dann beginnt da auch Ehebruch, denn die Ehe besteht ja noch, sie ist ja, nicht getrennt.
Das macht Sinn.
Nicht? Das macht dann Sinn, dann hat der ganze Zusammenhang, kriegt dann einen Sinn. Und es ist möglich nach der Übersetzung, weil wirklich trennen und scheiden dasselbe Wort im Griechischen sind, nicht? Aber dann bekommt es einen Sinn. Und andererseits hätte es keinen Sinn. Wir könnten das nicht verstehen. Was bedeutet denn das, wenn ein Mann sich normal scheidet und er bringt und die Frau bringt er dazu, dass sie Ehebruch hat? Was soll das nicht sein? Versteht das nicht anders. Ist aber eine Auslegungssache. Ich bin da sehr vorsichtig. Ich beziehe mich ausdrücklich auf das Buch, dass Sie das so verweisen. Und dann allerdings bekommt es auch einen gewissen Sinn. So. Was habe ich noch? Dann wollen wir uns noch mal eine Bibelstelle ansehen. 1. Korinther 7, die Verse 10 bis 11. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Mann scheiden soll. Hat sie sich aber geschieden, soll sie ohne Ehe bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen und dass der Mann seine Frau nicht verstoßen soll. Wiederum sagt dieses Buch und deutet das und sagt, wenn wir dasselbe, was wir eben gemacht haben, nehmen und sagen, es ergibt erst dann einen Sinn, wenn ich sage, es handelt sich um Trennung und nicht um Scheidung. Dann kann man das verstehen, was hier steht, dass nämlich sie im Grunde gar nicht geschieden sind. Und wenn er sich also getrennt hat von seiner Frau für eine bestimmte Zeit, dann soll sie für diese Zeit ohne eine Ehe, ohne eine weitere Ehe, eine zusätzliche Ehe bleiben. Mit der Möglichkeit, jetzt steht extra damit da drin auch, dass sie später wieder zur Versöhnung kommen, dass sie nämlich die Möglichkeit hat, wieder sich zu versöhnen mit ihrem Mann und wieder zurückkehrt. Und dass der Mann, also die Frau, dann auch nicht verstoßen soll. Andererseits, wenn man dieses mit der Trennung jetzt nicht nimmt und denkt, es handelt sich wirklich um eine Scheidung, wäre das ein bisschen sinnlos. Stellt euch mal vor, es ist eine echte Scheidung da, inzwischen hat der andere Partner, der erste Partner, der hat eine ganz neue, eine andere Frau, eine Familie gegründet, gibt auch Kinder, die von da sind und dann soll noch eine Versöhnung herbeikommen und dann soll die doch wieder zurück in die Ehe und so, das ginge ja auch nicht. Das ergäbe keinen Sinn. Das Ganze vom Zusammenhang ergibt dann einen Sinn, wenn man sagt, hier kann es sich nur um eine Trennung handeln, die Frau ist noch gar nicht geschieden und die Möglichkeit soll erhalten bleiben, dass die Frau wieder zurückkommt und die beiden sich versöhnen. Das ist Auslegung dieses Buches hier. Dann 1. Korinther 7, Vers 15. Da steht das Folgende. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, das war gerade das, wo du nachfragtest, so lass ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Also das wird anerkannt als eine Scheidung, wenn er die Scheidung will, der Ungläubige Teil. Und jetzt kommt der wichtige Satz, auf dem ich ein bisschen rumreiten will. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Das Ziel einer Ehe, und jetzt komme ich wieder auf das an, was von Anfang von Gott gemeint ist, dass eine friedensvolle Beziehung ist zwischen den Ehepaaren. Zum Frieden hat euch Gott berufen, auch in einer Ehe. So sollte es sein. Und wo dieser Friede total und ernsthaft und für immer und so weiter, trotz aller Versuche gestört ist, ist der Sinn einer Ehe nicht mehr gegeben. Sodass man sagt, was soll man sich kämpfen und bekämpfen die ganze Zeit? Wo ist der Frieden geblieben? Ich bin der Auffassung, dass man alles versuchen sollte, Eheberatung und so weiter, alle Dinge, die es nur gibt, um sich zu versöhnen, um sich zu verstehen, um Hilfe anderen in Anspruch zu nehmen. Aber manchmal wissen wir aus Erfahrung, es klappt nicht. Es bleibt Krieg statt Frieden. Und dann ist das auch aus diesem Verständnis her keine von Gott gewollte Ehe mehr, wenn am Schluss nur noch Krieg statt Frieden da ist. Denn Frieden, das ist die Absicht Gottes, die in eine Ehe herrschen sollte. Und manchmal liegt es auch nicht an mir selber. Ich will vielleicht Frieden, aber wenn es der andere absolut nicht haben will.
Wahrscheinlich die Frau.
Weiß ich jetzt nicht. Also dann.
manchmal.
Ja. Ja. Zum Beispiel, ich möchte jetzt noch mehr Bibelstellen mal dazu auch brauchen, um noch mal deutlich zu machen, dass Frieden das eigentliche Ziel ist dieser Zweierbeziehung. Denkt mal an die Geschichte zurück, wo Jesus mit einer Sünderin zusammen ist und er hat ihr die Sünden vergeben und sagt ihr dann zum Schluss, geh in Frieden. Das heißt, solltest du noch mal einen Mann finden, jetzt nachdem du so viele hattest und alles, es soll Frieden sein in der Beziehung. Mein Friede soll mit euch sein. Das ist eine echte Zweierbeziehung, eine Ehe, wie sie von Gott auch gewollt ist. Eine andere Bibelstelle, Amos 3, Vers 3. Da heißt es, können Zweie zusammengehen, wenn sie nicht in Übereinstimmung sind? Es muss Übereinstimmung da sein, also kein Kleinkrieg die ganze Zeit über. Und der Friede ist also, wäre gestört. Und ich sehe als wirklich von der Schöpfung her, der Sinn ist eine Ergänzung der Partner, Frieden in der Ehe, dass Frieden von ihnen ausgeht, der Friede Gottes mit ihnen ist. Und wo das gestört ist, da muss man sich fragen, jetzt kommt ein bisschen meine eigene Interpretation dazu. Was ist Ehebruch? Ehebruch, wir verstehen darunter jetzt nur sexuellen Ehebruch. Ist nicht das auch ein Bruch, wenn ein Partner einfach es nicht zulässt, dass Frieden in die Beziehung hineinkommt, dass die Ehe, als wie es gemeint ist von Gott, dass das gebrochen ist, dass das aufgehoben ist. Ich behalte da mit Absicht Fragezeichen auch dabei. Einmal war ich da haben wir Gott, um Gott in einem Fall richtig gerungen und wussten es selber nicht. Was ist Gottes Wille dabei? Es war also Krieg statt Frieden dabei, aber man denkt immer als Mensch, vielleicht versöhnen sie sich doch nochmal, wir müssen nur noch genug beten. In dem Fall, wo einmal ich auch vor der Frage war, einen richtigen Rat zu geben, habe ich so gehört, Gottes Stimme, dass gesagt worden ist, nein, es ist Krieg da, es ist keine Ehe, die nach meinem Willen da ist, es ist keine Ehe, sie ist praktisch schon geschieden. Das ist auch eine Art von Ehebruch. So wurde es mir in einem Fall mal deutlich gemacht und das habe ich dann auch weitergegeben, diesen Rat, aber so habe ich das gemeint, von Gott empfangen zu haben. Also Frieden als etwas, was das Ziel ist und unerlässlich ist für eine Ehe. Es kann mal kurze Zeit gestört sein, aber wenn es eine Dauerbeziehung ist, Krieg statt Frieden, ist das keine Ehe mehr, die von Gott gewollt ist. Ja, und jetzt noch zwei Bibelstellen zum Schluss. Und zwar 1. Korinther 7, die Verse 27 bis 28. 1. Korinther 7, 27 bis 28. So meine ich nun, es sei gut, um der kommenden Not willen, es sei gut für den Menschen, ledig zu bleiben. Gut, das sagt der Paulus, er hat selber die Erfahrung gemacht und gab das als Rat weiter, auch weil er in der Naherwartung wirklich war, Jesus kann übermorgen wiederkommen und was nützt es noch, große heiraten, konzentriert euch lieber darauf, Gottes Willen zu erfüllen. Aber er sagt selber, es ist ein persönlicher Rat. Es ist also nicht so, dass er das so von Gott hätte, als das jedem vorzuschreiben. Und dann geht es hier weiter. Bist du an eine Frau gebunden, dann suche nicht von ihr loszukommen. Bist du aber nicht mehr gebunden, dann suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, sündigst du nicht. Und das ist so wichtig. Also nochmals die Frage, jetzt geht es um die Wiederheirat. Wenn du nochmals heiratest, sündigst du nicht. Das ist eine Aussage. Also nicht, dass man meint, jetzt Wiederheirat ist automatisch eine Sünde. Es gibt richtig Bibelstellen, wie ich sie eben verlesen habe, die wirklich das Gegenteil hiervon sagen. Es ist keine Sünde, eine Wiederheirat. So, und 1. Korinther 7, die Verse 8 bis 9. Da heißt es, Alleinstehende, auch wenn sie geschieden sind, sollen sogar heiraten. Eine Empfehlung. Und die hört euch mal an. 1. Korinther 7, 8 bis 9. 1. Korinther 7, 8 bis 9. Da steht drin, den Ledigen und Witwen, und jetzt denkt wieder dran, Witwen heißt auch Geschiedene. Den Ledigen und Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben, so wie ich, also ohne Ehe. Okay, ist eine Option. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, und das sind ja leider die meisten Menschen, dann sollen sie heiraten, das wäre wie ein Befehl schon, dann sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als sich in Begierde zu verzehren. Also hier ist sogar die Aufforderung, wenn man nicht die erste Option, wenn einem Gott das nicht sagt, das ist dein Los, dein Schicksal, dann sollen auch Geschiedene heiraten, sie sollen nicht allein bleiben. Das ist der Wille Gottes, dass welche, die geschieden sind, alleine rumgeistern, voller Einsamkeit, voller Traurigkeit, kein Glück mehr finden in ihrem Leben, ist nicht der Wille Gottes. Damit bin ich am Ende. Also so sieht das Buch aus.